Lulusund gewinnt souveränes Turnier ohne Satzverlust. Viel Zeit zum Feiern ist ihr aber nicht geblieben.
Ein Grund zum Feiern hat aber auch Stan Wawrinka gehabt. Nach über 10 Jahren kehrt er nämlich zurück auf den Sandplatz von Argentinien. Wie es bei seiner Rückkehr gelaufen ist und weitere spannende Geschichten rund ums Tennisgeschehen der vergangenen 2 Wochen, hörst du jetzt in der neuesten Folge von
Sip & Charge – Inside Tennis. Ein Tennis-Podcast präsentiert von Tennis Schweiz.
Sip & Charge – Inside Tennis, das immer wieder. Heute nehmen wir ein kühles Bier für uns. Noel, was ist so in der vergangenen Woche aus Schweizer Sicht im Tennis passiert?
Ja, ich glaube, wir können noch mit dem Bier anstoßen. Wir können auch sagen, Lulusund hat eine sehr erfolgreiche Woche hinter sich. Sie hat ein ITF-Turnier in Großbritannien, genauer gesagt in Roehampton, ohne Satzverlust das Turnier gewonnen. Sag stark allgemein, Bier seit der Australian Open oder der Vorbereitungsturnier vordran. Kurz Bier steil bergauf. Sie hat gegen Ende Jahr den Trainer gewechselt. Sie arbeitet mit dem Slowak, mit dem Vlado zusammen. Und seitdem all the way up. Also sie ist auch noch jung. Sie ist von einer Verletzung zurückgekommen und hat das sehr gut gemacht und ist im Ranking jetzt bis aufs 171 gut gegangen. Hat mich recht überrascht. Aber wie wir im Teaser schon gesagt haben, sie hat nicht viel Zeit gehabt zum Feiern, weil sie hat direkt das WTA 1000 Turnier in Dubai dürfen reisen, hat den Flügel müssen verwünschen, weil sie hat am Sonntag gewonnen und am Montag hat sie bereits wieder müssen gegen Paula Badosa antreten. Und da kannst du auch sicher ein bisschen mehr dazu sagen, wie das ausgegangen ist oder wie es aufgehört hat.
Ja, gerade vor kurzem, bevor wir jetzt aufwenden aufnehmen, hat sie den ersten Satz gewonnen gegen Paula Badosa, 6-4. Mit einem Break, hat noch einen Breakball abwehren beim Ausservieren, hat es aber dann gleich geschafft. Und nach dem ersten Satz hat Paula Badosa müssen aufgeben.
Vermutlich wieder mit Rückenproblemen.
Das körperliche Gründe gehe ich auch davon aus. Aber Fakt ist, Lulusund, zweite Runde, ist sicher auch ein achtungswerter Erfolg. Und sie trifft in der nächsten Runde schon auf Jelena Ostapenko, die auch gute Resultate hatte in letzter Zeit. Wird sicher ein spannender Kampf.
Was traust du dir dazu gegen Ostapenko?
Boah, es ist sehr schwierig zu einschätzen. Auf der einen Seite hat Lulusund sicher ein grosses Selbstvertrauen, oder? Auch jetzt beim Satz gegen Badosa jetzt eigentlich nicht viel müssen abwehren oder hat eigentlich ihre Aufschlagspiele souverän können durchbringen, bis am Schluss halt ums Ausservieren gegangen ist, aber das ist ja bekanntlicherweise immer am schwersten. Ja, Jelena Ostapenko hat auch gute Leistungen gebracht.
Man weiß auch nie, was man bekommt, aber bei ihr ist auch so.
Ja, aber man hat halt immer bis jetzt noch ihre Leistungen gehabt, die sie in Linz in der Halle abgeliefert hat, sehr stark gewesen. Und auch in der Woche davor. Ja, es ist schwer zum Einschätzen. Ich denke, es sind sicher gute Chancen für die Lulusund, aber ja, sie braucht auch dort wieder einen super Tag. Ja, es ist halt sehr unberechenbar, finde ich so. Was denkst du?
Ja, eine Frage war bei mir heute schon mit den Energiereserven. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe ihr zutraut, dass sie spielerisch arbeiten würde, aber wer weiss eben, wie bereit man ist, wie der Flüger genau angekommen ist. Dann fliegt man in die falsche Richtung, weil sie verliert noch Zeit. Also sie gewinnt nicht einmal Zeit, weil es von Großbritannien nach Dubai gegangen ist. Auch wenn sie jetzt nicht mega viele Stunden sind. Ich glaube, sie kann sie ärgern, vor allem als Linkshänderin. Und wenn sie das Spiel kann machen kann, sie haben kein Head-to-Head, sie kennen sich nicht, ist ihr ein Vorteil jetzt für die Lulusund. Von dem her sehr gespannt.
Auch eine Chance, wo ich sehe, man kann leicht den Kopf reinkommen von Ostapenko. Also eine, die schnell mal kann die Nerven verlieren, auch mal einen Satz 6-1 dann abgeht, wenn es nicht gerade läuft, wie nach ihrem Plan. Ja, aber auf der anderen Seite sehr spannend, ja, Fischer, gerade bei Gegnerinnen, die noch nie gegeneinander gespielt haben, weiss, wissen beide Seiten nicht genau, was von anderen erwarten. Ich gehe davon aus, dass Jelena Ostapenko noch nie etwas von einer Lulusund gehört hat oder weiss, was da auf sie zukommt.
Vielleicht wird sie auch unterschätzt, oder?
Also, ja, kann auch sehr gut sein, oder? Ja,
sind wir gespannt. Was neu ist, jetzt nicht als Einzelleistung, sondern als Teamleistung aus Schweizer Sicht, ist am Wochenende das Finale vom Tennis Europe Winter Cup 2024 gewesen. Und da sind die Schweizer, also das Team von den Schweizer, von den Buben, darf man glaube ich noch sagen, nach dem Sieg über Deutschland und Portugal auf den Gastgeber Frankreich getroffen und sind da zu Beginn in Rückenlage geraten. Der Jurassier Thomas Gunzinger hat die erste Partie knapp in 3 Sätzen verloren, leider. Ist dann nicht schlimm gewesen, weil der Zürcher, der Flynn Thomas, hat mit einem 2-Satz-Sieg für die Schweiz ausgeglichen und ist nachher auf das entscheidende Doppel dran gekommen. Und dort ist der Thomas mit dem Matteo Fluri zusammen auf dem Platz gestanden und haben das französische Duo in zwei sehr engen Sätzen besiegt. Und ja, somit haben sich die Schweizer dann den Titel geholt mit dem Coach zusammen, mit dem Philipp Walbank. Und spannend ist auch dort der Flint Thomas und Thomas Gunziger, die ziehen sich so ein bisschen mit, die haben dort schon die U14-Weltmeisterschaft gewonnen und können wir hoffen, dass da etwas nachkommt.
Vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so der Europe Winter Cup, wie ist das zu vergleichen? Ist das so das Jugendformat vom Davis Cup so, oder in der U17-WM oder so, oder was ist das genau?
Ich spüre, du willst mich in die Bredouille bringen mit den Fragen, die du mir hier stellst, aber ich kann dir auch die beantworten. Das ist ein Indoor-Tennis-Hallen-Meisterschaftswettbewerb. Also das treten Junioren-Teams an, U12, U14 und U16. Jetzt eben, das Schweizer Team ist U16 Europameister geworden. Sind ja eben zusammen der Flint Thomas und der Thomas Gunzinger schon U14 Weltmeister geworden. Es gibt jetzt eben die Hallenmeisterschaften, die gewesen sind, plus die Sommermeisterschaften, Outdoor. Das sind, glaube ich, auch schon im Kloster gewesen. Das ist das, wo ich so viel dazu kann beantworten kann. Und wichtig ist auch, dass die Leistungen braucht von diesen jungen Tennisspielern und auch Tennisspielerinnen, weil unsere Topcracks, die werden nicht jünger, sondern die spielen zwar noch, aber es geht langsam aber sicher gegen das Ende zu und sie machen noch ein Abschlussturnier, wie der Stan Wawrinka.
Genau, du sprichst es an. Er, der sein Comeback auf den Sandplätzen in Argentinien gegeben hat, in Buenos Aires, hat dort gegen Pedro Gacci in der ersten Runde gespielt, den ersten Satz im Tiebreak verloren, dann aber doch in zwei weiteren Sätzen 6-1, 6-2 durchgezogen, um in der nächsten Runde zu spielen. Hat dort gegen den Jari gehabt, einen, der das Finale doch immerhin dort zu verteidigen hatte. Ich habe das Spiel gesehen, es war mitten in der Nacht, ich glaube dann um 12:30 oder so haben sie angefangen und das Spiel war um 3:30 fertig gewesen. Recht intensiver Kampf gewesen. Der erste Satz auch wieder Tiebreak gewesen, ist an Stan gegangen. Dann im zweiten Satz zum Start hat er die Chance gehabt aufs Break, hat es dann aber leider nicht können nutzen. Gerade darauf in seinem eigenen Aufschlagspiel das Break bekommen. Und der zweite Satz war dann halt relativ deutlich gewesen, mit 6-2. Man hatte so das Gefühl, gehabt, wenn man ihm zugeschaut hat, ja, er spart sich jetzt die Energie, um alles im dritten Satz reinzuhauen. Dann der dritte Satz ist er sehr stark gestartet, hat ein Break gemacht, gerade. Also jetzt ist es zuerst 0-0. Hat er drei Breakbälle hintereinander verrasselt, aber hat nachher gleich das Break gemacht. Hat es eigentlich gut lang ausgesehen, hat für den Match aufgeschlagen. Ich dann aber zu null das Break wieder bekommen. Hätte noch einen Satzball dann abwehren im Stand von 6-5, um sich dann ins Tiebreak retten. Und auch dort ist eigentlich noch nicht viel möglich gewesen. Der Jari ist, je länger das Spiel gegangen ist, immer besser in die Aufschläge reingekommen, viele erste drinnen gehabt. Und dann hat eigentlich ein Mini-Break hat eigentlich den Unterschied gemacht. Sehr eine bittere Niederlage gewesen im Nachhinein. Hat mich sehr schade gewesen, weil mental war es sicher keine einfache Leistung gewesen. Gerade im zweiten Satz, wenn du noch die Chance hast, um das Break zu machen, die nicht nutzen kannst und dann gerade selber breakt wirst und dann deutlich den zweiten eigentlich abgibst. Hat sowieso verschiedene Geschichten gehabt. Aber was mir auch sehr geblieben ist, ist die Atmosphäre in Buenos Aires. Mega viele Fans sind auf der Seite von Stan gewesen. Ich weiss nicht, ob das vielleicht auch wegen der argentinisch-chilenischen Rivalenschaft geschuldet ist oder so. Aber auf jeden Fall sehr viele Sympathien im Stan drin gewesen. Dass auch so viele Fan-Gesänge bekommen, hat mir sehr gefallen. So, von dem her kann man, denke ich, aus den ersten zwei Matches sicher ein positives Fazit so ziehen. Und gespannt, wie er jetzt ins Rio dann antritt.
Es ist noch spannend, das von dir zu hören, jetzt. Oder auch gerade am Tag danach nämlich. Weil ich habe auf Tennis Schweiz die ein oder andere Nachricht bekommen, wo viele gesagt haben, ja, mental mega schwach und kann es nicht heim servieren und ist einfach schade und ich kann das nicht mehr und ich will nicht. Und dann habe ich deine Nachricht aber als erstes gelesen, als ich aufgestanden bin. Ich habe den Match nicht gesehen, habe den Schlaf gebraucht.
Semesterferien lang grüße. Ja.
Und du bist so gewesen, ja, mega schade, aber gefightet und ich habe nicht gewusst, wie ich es einschätzen soll. Was mir aber schon auch ein bisschen bleibt, muss ich wirklich sagen, muss ich denen auch zustimmen, dass elendige heim servieren, wo einfach beim Stan auffällig ist, dass es doch nicht schafft. Oder auch manchmal einfach der mentale Aspekt ein bisschen fehlt. So ein Streckig sein und das Heiservieren und das Souverän. Es ist nicht einfach, aber es ist ein auffälliges Muster bei doch auch bei Schweizerinnen und Schweizer.
Wir haben es zum Beispiel auch im Davis Cup gesehen, wo alles eigentlich ins Tiebreak gegangen ist und auch dort die Chancen eigentlich nicht genutzt worden sind. Aber was ich halt jetzt auch hier auch ein bisschen sehen muss, oder was auch muss sehen, es gibt wie so zwei Arten von Heiservieren. Klar hat dann zu null eigentlich abgegeben, so deutlich, also ja, dass man halt den Nerven nicht gehabt hat. Aber wenn man dann doch über das ganze Distanzspiel sieht, hätte der Jari das Spiel schon viel früher entscheiden können. Er hätte auch ja, viel Chance eigentlich nutzen können, weil der Stan dann auch sich getraut hat, den Rückhand durchzuziehen und alles. Ja, es ist, wenn man auf das Resultat schaut und das Spiel nicht sieht, dann ja, ist schon, kann man das schon das so folgern. Also, man kann es auch so folgen, wenn man das Spiel so sieht, dass er Nerven dann nicht gehabt hat, was halt natürlich bitter war. Aber schlussendlich, ja, kann man auch gerade so gut umkehren, ja, Jari gerade gute Turns drin gehabt, gerade dumm gelaufen, so, man
weiss. Ist auch ins Finale gekommen, ja.
Genau, hat auch sehr hohe Ansprüche gehabt, hat ja auch den Druck gehabt, hat eigentlich das zweite Runde aus nicht können leisten, oder gerade wieder den Finale zu verteidigen gehabt hat. Von dem her, ja, es macht es natürlich nicht weniger bitter, die Niederlage, so, gerade wenn du die Chance hast, um es eigentlich auszuservieren. Aber ja, schlussendlich,
Ja, schlussendlich warten wir halt des Weiteren oder noch ein bisschen länger auf zwei Siege am Stück von Stan Wawrinka. Das letzte Mal ist ihm das halt an der letztjährigen US Open gelungen, wo er in der dritten Runde am Südtiroler Jannik Sinner gescheitert ist. Ein Thema, das Stan auch wieder aufbringt oder immer wieder für Furore sorgt, ist das Ballthema. Genau. Ist dir etwas aufgefallen mit diesen ganz verschiedenen Turnieren auf Hartplatz, Sandplatz, draussen, drinnen, was da, wenn du das mitverfolgst, auch auffällt?
Genau, also während des Semester 4 als Student hatte ich sehr viel Zeit, um das Geschehen auf den Tennisplatz zu verfolgen, fast schon zu viel, dass mir eben verschiedene Sachen aufgefallen sind, das ist eben das Ganze mit dem Ball. Wie gesagt, es nerviert nicht immer, dass verschiedene Turniere immer verschiedene Bälle, nur schon aus kurzem Zyklus her, wenn die Bälle sind, dass eigentlich gefühlt jede Woche neue Bälle hast. Zum Beispiel, wenn wir den Blick auf Amerika richten, wo die zwei Turniere der vergangenen Woche gewesen sind, mit Dallas und Delray Beach. Dort hat man mit der US-amerikanischen Ballmarke Penn gespielt. Das ist dann auch die gleiche Marke, die in Indian Wells gespielt wird. Man hat in Doha beim Frauenturnier hat man mit der Australian Open den Ball von Dunlop gespielt. Im Hallenturnier in Rotterdam und Marseille genau das Gleiche. Und schlussendlich werden nachher die Spieler und Spielerinnen, die dann auf diesen Ball gespielt werden, werden dann eigentlich in Indian Wells wieder mit neuen Bällen müssen spielen. Ja, einfach wieder eins auf und ab, hin und her. So.
Und dass sie eine Woche später in Miami nur mit anderen Bällen können spielen
können? Genau, oder? Ich bin dann das wirklich recherchieren, so, okay. Mit was für Ball spielt denn in Indian Wells? Okay, ja, mit Penn, okay. Vielleicht ein Vorteil eben für die, die jetzt alle Amerikaner oder die grössten Amerikaner, die jetzt eben in Amerika die Turniere gespielt haben. Nach einer Woche darauf dann Miami, wird wie mit Dunlop gespielt, oder? Einfach eins hin und her. Und ja, da frage ich mich halt schon auch, weißt du, gibt es da nicht einen Raum für einen Lösungsansatz? Vielleicht mindestens. Klar, man kann nicht einen Universalball oder so machen, der für alle Belege gut ist. Man muss verschiedene Ballmarken haben. Und ich weiss nicht, ob ich in der ATP einen Vertrag mit einer verschiedenen Ballmarken hat oder so. Ich weiss es nicht.
Hey,
oder ob
das Turnier
selber sind. Aber ja, ob man nicht einfach zu einem Weg kommt, wo man sagt, okay, jetzt im Frühjahr all die Hartplätze-Turniere, ich meine, ob Hall oder draussen mit dem Ball, müsste das eigentlich nicht einen wahnsinnigen Unterschied machen.
Es ist einfach, glaube ich, es ist viel Geld und Sponsorenverträge dahinter. Anders kannst du dir das nicht erklären. Kein Spieler bevorzugt das. Ja, du kannst auf Sand kannst einen anderen Ball nehmen, du kannst auf Hardcourt einen anderen Ball nehmen, aber dann musst du auch nicht nur Indoor und Outdoor entscheiden und ja, dann nimmst du halt auf Rasen noch die anderen Ballmarken. Aber irgendwo hat es doch Grenzen, weil schlussendlich sie sagen, ja, Handgelenksverletzungen zum Beispiel sind stark davon abhängig, welche Bälle. Sie springen anders und ich weiß nicht was. Und das verstehst du doch einfach. Ich glaube, wir Hobbyspieler merken auch, nicht im Extremen und zu sagen, ja, wir haben vielleicht einen Ausrede, warum jetzt ein Misshit oder ein Rahmenball
gewesen ist. Das wollte ich auch fragen. Wie ist es denn für dich so als aktiver Spieler? Hast du einen bevorzugten Ballmark? Oder spürst du genau den Unterschied, so, ah, das ist es, da, da, hey, ohne zu schauen oder so, jetzt blöd gefragt. So.
Das nicht. Was ich merke, ist, der eine hat länger als der andere. Mhm. Also, oder ist das andere ein bisschen anders, als auf, wenn ich in der Halle auf dem Teppich drin spielst. Mhm. Ich meine, das ist, glaube ich, ein Unterschied, den du merkst, wenn du drauf schaust. Ob wir testen, ob ich alles merke, wenn man blind alle Bälle hinlegt zum Spielen. Weiß ich nicht, würde ich ja behaupten, ist zu wenig auffällig. Vor allem, ich sage jetzt einmal, bei unserem Tempo, wo ist, merkst du es nicht, ob jetzt der Ball nach 5 oder 7 Games völlig durch ist. Aber als Profi glaube ich das dann im Fall absolut, dass die das merken und dass es auch einen Einfluss kann haben. Wenn ja, wenn ein Final, sagen wir jetzt in Indian Wells spielst und nachher 2 Tage später erste Runde in Miami musst spielen, andere Bedingungen auch ein bisschen, oder?
Ob denn sie spielen dann gerade lang, um sich an dem adaptieren, nicht nur schon von den anderen Verhältnissen, die sich wechseln, auch so dahingestellt, ja.
Es kann absolut ein Problem sein. Darum verstehe ich auch, wenn das Stan und andere natürlich da am Toben sind. Der Sisu Bergs zum Beispiel auch einer, der recht lange Handgelenk- und Schulterverletzung hatte, der auch das auf das zurückgeführt hat.
Genau. Ich bin jetzt auch gespannt, wie das denn bei Indian Wells wird sein, ob man das vielleicht gewissen Spielern, man weiss, dass sie jetzt länger in Europa gewesen sind, anstatt in Amerika, wo man das sieht, von dem Unterschied her, wie sie in das Turnier vielleicht vor allem starten, gerade am Anfang von der Phase, also Startphase von dir, wird es sicher interessant sein.
Wir können es ja im Auge behalten und genau. Wir wissen jetzt, wer in Europa gespielt hat, wer Atlantic Swing gespielt hat, die anderen Turnier. Ja, kommen wir noch drauf. Ich glaube, wir fangen mal mit der WTA an. Da haben wir verschiedene Turniere in der Wüste gehabt. Wir haben die Doha-Siegerin Iga Świątek, die gegen eine starke Rybakina das Finale gewonnen hat. 2-0, diverse Break-Rückstände im ersten Satz aufgeholt hat. Und die Rybakina, die ja in der Vorwoche in Abu Dhabi gewonnen hat. Das heißt, Finale gespielt, gewonnen, nachher das Finale in Doha gespielt und dort Runner-up gemacht. Ist auch nicht schlecht. Ich würde sagen, hat einen rechten Lauf, wie auch eine andere Spielerin einen rechten Lauf hat.
Genau, fällt mir Karolina Pliskova gerade ein. Sie hat eigentlich praktisch 2 Wochen durchgespielt. Zuerst in Cluj, in der Halle, hat dort das Turnier gewonnen. Was dann noch für mich erstaunlich war, ist, sie hat das Finalspiel am Sonntag gehabt und ist eigentlich dann am Montag gerade wieder in Doha am Start gewesen. Also hat eigentlich nicht mal einen Regulationstag gehabt. Sie ist gerade am Finale in Cluj abgeflogen, richtig. Doha oder nach Katar und da konnte ich gerade weiterspielen.
Sie hat auch noch gesagt, lustigerweise das Schwierigste am ganzen Turnier in Cluj sei, sie hat ein bisschen abgehoben, aber sie hat so gesagt, den Flieger auf Abu Dhabi zu verwünschen.
Ja, aber auch das, sehr bemerkenswert. Ich meine, eben Halle, Outdoor ist auch wieder ein riesen Unterschied und dann gerade so dann können weiterzuziehen, hat mich sehr beeindruckt und genau, was eine andere Geschichte, die mir noch einfällt, hat noch mal ein Spiel von der Anse Jabeur. Sie hat in der 2. Runde gegen Tadat Maia aus Brasilien gespielt. Eigentlich ist es nachher sehr zu einer emotionalen Partie geworden. So. Mit dem 2. Satz mit Break-Rückstand hat man gemerkt, was hat man gesehen, wie sie wässrige Augen bekommen und auch wie während der Punkte gebrüllt hat. So ein bisschen Emotionsausbruch, den man jetzt nicht alltäglich sieht im Tennis. So.
Von ihr auch nicht so, sie ist ja ein recht fröhlicher Mensch, muss man sagen. Also genau. Nicht, dass sie es nicht darf, aber...
Und eigentlich auch in einer Umgebung, oder, wo sie natürlich umso beliebter ist, gerade als Nordafrikanerin und in der Gegend, ja, wo am meisten noch in der Nähe Fans sind, ein paar tunesische Fans dort hatten. Schlussendlich habe ich nachher mitbekommen, dass es schon etwa die ab und zu vorgekommen ist. Es aber zurückzuführen ist vor allem auf politische Gedanken, die sie sich dann mal macht während dem Spiel oder so.
Also gerade jetzt mit aktuellen Geschehen in dem Fall.
Genau, mit der aktuellen Geschehen auf der Welt. Also, aber vielleicht, also ich kann nicht erklären, dass eigentlich aus dem Spiel raus war, dass sie nicht, weil sie emotional verwundbar war, weil sie schlecht gespielt hat.
Ich nehme auch nicht an, beschimpft wurde oder so während dem Match, das gehörst ja
nicht. Nein, man hat auch gesehen, wie das Publikum das gemerkt hat und auch ein bisschen
eigentlich sie positiv hat wollen ermuntern.
Pushen, aber ja, es ist dann nachher gleich wie zu spät gewesen und sie hat es dann nachher in 2 Sätzen deutlich verloren gehabt.
Okay. Genau. Ja, sicher ein spannendes Thema. Leider auch ein trauriges. Sie hat dann auch die Woche drauf, nach dieser Niederlage gegen Tadat Maia, hat sie gegen Zurenko, die Ukrainerin, verloren gehabt. Auch recht gefeitet im ersten Satz, aber nachher 6-2 bekommen. Ja, jetzt wahrscheinlich absichtlich Dubai nicht gespielt, die Woche, wo wir jetzt sind, während der Aufnahme. Sonst noch spannender, lustiger Fakt. Man kann sagen, es beschreibt, wie ausgeglichen dass es bei den Frauen ist. Manchmal auch sehr unverständlich. Wir haben heute zum Beispiel einen Match gesehen, wo Kudermetova gegen Jastremska gespielt hat. Hat den ersten Satz 6-0 gewonnen, um den zweiten dann 1-6 verlieren und den dritten wieder 6-0 gewinnen.
Ja, wieder eins auf und ab. Aber da frage ich mich dann nämlich schon ein bisschen. Weißt du, macht man sich dann einfach in einen Auszeitensatz, so wie ich es vorher vielleicht beim Stan schon ein bisschen angesprochen habe, dass man dann sich die Kräfte schont für den nächsten Mal, also für den nächsten Satz, dass man einfach dann extra einen Gang rausfährt, um nachher im dritten Satz mehr zu geben. So. Hast du das auch schon gemacht bei einem Spiel?
Ich glaube in dem Fall nicht. Ich habe auch schon im Fall ein Spiel gegen einen Moonballer verloren, das hat mich so aufgeregt. Erster Satz 6-1 verloren, zweiter Satz 6-1 gewonnen. Zum dritten wieder alles über die Use 6-1 oder 6-2 zu verlieren. Und ich habe gedacht, wenn ich irgendwie 3,5 Stunden in der prallen Sonne bei 35 Grad gestanden, um nicht einmal Spass zu haben. Sorry, ist einfach so. Könnt ihr vielleicht auch mal als Real erwarten, dann auf Tennis Schweiz bezüglich Moonballer, haben wir schon etwas in Planung. Ja, es ist eins auf und ab und ich glaube nicht, dass es immer mit einer Auszeit zu tun hat, sondern einfach auch, ich weiß nicht, sie hat im ersten Game noch Breakchance verpasst, dann gibt sie ab und zack, ist 3-0. Und dann denkst du vielleicht, ja gut, jetzt gebe ich nicht mehr Vollgas, bis ich das Break habe, sondern ich schaue dem dritten, dass ich den Match noch heimbringe. Aber ja.
Jetzt in jüngster Vergangenheit, ja, Männer oder Frauen, ist mir aufgefallen, dass es viel Bagels geht, also Satz, wo zu 0 abgegeben wurde, sind mit 6-0. Da hast du auch noch ein spannendes Stat gefunden oder so eine spannende Geschichte dazu.
Genau, also eben wie schon voraus angekündigt, am WTA-Event in Doha hat Swiatek Azarenka bagelt. Und Azarenka wiederum hat Ostapenko bagelt, wo die Kalinina bagelt hat. Wiederum Kalinina hat Raducanu bagelt. Also es war eigentlich eine Tourengereihe dort. Und ich habe noch ein passendes Bild gefunden, wo Demar Raducanu so in der Pressekonferenz sitzt und so reinschaut, so «Really? Are you kidding me?» Aber es ist Fakt. Aber auch Bagels sehen wir auch bei den Männern. Ich habe letztens auf Instagram eine Statistik gesehen, wer der meist bagelste Spieler ist.
Sicher der Mannarino, oder? Fällt mir jetzt gerade ein wegen der Szene Open und in Amerika
hat er auch noch einen Bagel bekommen. Ich glaube, das war sogar noch nach der Statistik gewesen. Das heisst, er hat jetzt schon 32. Ist tatsächlich der Zweitmeister.
Der Zweite wird noch mehr.
Ja, der Fabio Fognini. hat vielleicht manchmal auch mit dem, darf man so sagen, temperamentvollen, lustlosen Spiel zu tun, wenn er eh schon 3-0 hinten ist, dass er dann nicht mehr gerade der ist, der die meisten Comebacks hat. Wer ich noch weiter oben geschätzt habe, tatsächlich ist zwar auf Rang 5 mit 22, ist der Benoit Paire.
Okay.
Und wo ich aber ein bisschen verschrocken bin, muss ich ehrlich sagen, ist der Stan Wawrinka auf Rang 8.
Nein, wirklich jetzt?
20 Bagels.
20 Bagels? Ja. Hätte jetzt nicht gegeben, weißt du?
Spielt aber auch schon lange, oder? Muss man auch sehen. Also,
aber er, der bekannt ist als der Marathon-Man, weißt du, für die Spiele extra lang gehen. Ja. Aber, ja.
Schaust du mal wieder Australian Open drin? Fünfter Satz gegen den Mannarino. Das war umgekehrt, obwohl der Mannarino weiter vorne ist. Ja, Leute
das
wie
der
Schwarzmann.
Dass der Fognini führt in der Statistik, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, Mannarino war aber echt nicht schlecht. Gas geben, stritten, Goffin, hätte ich nicht gedacht, vierter. Benoit Paire haben wir gesagt. Nachher kommt Gael Monfils, Ramos Vinolas, der Stan, Nishioka und eben noch der Schwarzmann. Ja, it is how it is. Wir kennen es. Aber bagelt werden ist, glaube ich, einfach nicht so lustig. Ja, manchmal vielleicht auch. Es gibt den Spieler, der dann eher noch fertig krampft, dass er überhaupt noch mag und vielleicht aufgeben würde. Und die anderen, ja, die einfach deutsch gesagt dann eher keinen Bock mehr haben.
Ja, oder vielleicht eben das Spielglück manchmal auch fehlt. Aber ja, das hat alles seine verschiedenen Gründe wahrscheinlich. Also gehen wir von der Bäckerei aus dem professionellen Tennissport. Was haben wir noch gehabt? Ah ja, Dallas, dort hat Tommy Paul gewonnen gehabt. Hast du dort auch noch irgendetwas, wo hängen geblieben ist? Oder?
Habe ich einfach das Finale geschaut. Der Finalgegner, der Runner-Up, Marcus Giron, haben wir auch in Basel gesehen. Weniger erfolgreich, aber dort hat er mir wirklich anderer Meinung gegeben oder gemacht über ihn.
Allgemein einer, der mega in Form war, weil auch im Turnier drauf ist er sehr erfolgreich gewesen.
Er sagt auch, in Dallas spielt er immer besser, hat ihn angehängt in Delray Beach und es war ein riesen Finale, wirklich Tommy Paul gut gespielt.
nicht so vom Aufschlag abhängig gewesen, oder?
Nein, nicht nur, wirklich, es ist einfach gutes Tennis gewesen, muss man wirklich sagen. Und dann, wenn man einen Cordoba eingeschaltet hat, klar, langsamer Sand, das ist nicht zum Vergleich. Aber völlig altes Tennis gewesen. Also, starker Final gewesen, verdiente Sieger dann, Tommy Paul. Auch recht der Run ist jetzt wieder in Dalray Beach im Final, das ist verschoben worden auf den Montag, also auf heute Aufnahmedatum, weil der gestern hat es anscheinend recht runtergekübelt in Amerika.
Wie jetzt hier, auch letzte Woche bei der Frau, habe ich fast nicht mehr geglaubt, dass es den Regenunterbruch gegeben hat.
Haben sie doch extra gemacht, um mal zu zeigen, hey, wie unser Regen sinnvoll auch.
Ein paar Kübel am Himmel aufgestellt.
Genau, mit den Flieger durch und Wasser abgeklärt. Spass beiseite. Genau. Gehen wir noch zum dritten Turnier. Dort haben wir den Humbert in Marseille mega überzeugt, muss ich sagen.
Sehr erfreulich war für ihn, hat mich auch für ihn gefreut. Ihn haben wir auch zu Basel gesehen. Im Court 1 damals, ist mega beeindruckend gewesen, wirklich ganz nah dran und er kann so schön die Vorhand klopfen, das ist unglaublich. Ja, hat ein Final gespielt gegen den Dimitrov, der wieder mal ein Final verliert, in zwei Sätzen.
Ja, es ist aber schön, dass der Dimitrov so solid geworden ist und auch Dennis wieder auf dem Level kann spielen, wo er es eigentlich fähig wäre, weil er hat dort recht tief gehabt, mit so ein anfangs 30. Und so ein bisschen bestätigen, aber ich finde es herrlich zum Zuschauen, auch mit einhändiger Rückhand und alles.
Und auch für den Humbert hat es mich sehr gefreut, er, weil ich eben auch im letzten Herbst sehr gute Hallensaison eingezogen hat, das Turnier von Metz gewonnen hat, jetzt wieder das Turnier in der Halle in Marseille, wieder vor heimischem Publikum. Hat man eigentlich gemeint, okay, jetzt bin ich gespannt, wie er dann auf Rotterdam gereist ist. Das zweite Hallenturnier, das letzte Woche stattgefunden hat. Dort aber in der ersten Runde gegen den Finn Russuvuori rausgefallen, relativ deutlich. Und ja, habe ich jetzt nicht erwartet gehabt, so, aber es sind halt wieder so die Formschwankungen wieder halt so, wo man halt vielleicht jemanden hier noch sieht, gerade bei französischen Spielern, wo manchmal so Nerven nicht so beieinander haben, habe ich so das Gefühl, ja, oder je nach Ort anders performen.
Bei ihm jetzt nicht einmal, habe ich das Gefühl, also am Anfang schon von der Karriere, der Russuvuori habe ich gesehen, head-to-head, jetzt 5-0 nach dieser Niederlage. Wo zum Beispiel sagen, okay, irgendetwas macht er, wo andere nicht möchten gegen ihn. Was, ich glaube, die spielen beide extrem flach. Und das ist halt der zuerst eher ins Netz schießt oder unter Druck gesetzt wird, aus dem Platz gedrängt wird. Und das hat er wahrscheinlich einfach nicht gern. Und der passt ihm nicht. Es war das erste Duell gewesen, Indoor, in der Halle, auf Hardcourt. Sonst war es nur auf Rasen und Sand gewesen. Habe ich gedacht, doch, könnte ich es schon auch machen. Haben wir noch diskutiert gehabt und sind beide ja, falscher Meinung gewesen. Aber Russuvuori wieder ein starkes Turnier gespielt.
Und was hat auch wieder wie im Männer-Tennis sehr viel ausmacht, auch sicher der Aufschlag. Ich habe das Spiel nicht komplett gesehen gegen den Russuvuori, aber mir ist aufgefallen, dass er im Vergleich zu Marseille, wo er bei den grossen Pressure-Punkten, bei den Big Points eigentlich immer erste drin hatte, die fast nicht zu retournieren waren. Was Rotterdam aber nicht so war, ist dort halt viel über zweite Aufschläge müssen gehen und so lässt halt den Gegner auch einfacher wieder ins Spiel reinkommen.
Jetzt sind es aber die gleichen Bälle gewesen, oder? Dunlop?
Sind die gleichen gewesen.
Okay, dann ist das keine Ausrede.
Genau.
Der Platz vielleicht noch.
Ja, ich durfte auf dem Nebenplatz spielen, vielleicht das kennen wir auch. Demino Nebenplatz in Basel damals. Er jetzt auch zu Rotterdam im Einsatz gewesen, sehr erfolgreich.
Zweimal auf dem Nebenplatz gewesen in Basel. Finde ich Sauerei, wirklich.
Ja, gerade für so Spieler. Aber nochmal zum auf Rotterdam zurückkommen. Hat dort sich gut durchgespielt. Hat sich auch fast ein bisschen Rausch gespielt, habe ich das Gefühl gehabt, wirklich. Sehr erfolgreiches Tennis gespielt, bis in das Finale kam, hat er gegen den Sinner gespielt. Nicht gerade das beste Head-to-Head gegen ihn, sein einziger Sieg, den er hatte, war wegen einer Aufgabe.
Also nicht, und er ist nicht einmal antreten, also grundsätzlich, es ist 7-1, wenn du die antretenden Match 7-0 jetzt.
Genau, er hat im Finale probiert, gerade mit der Rückhand-Slice, die Vorhand vom Sinner etwas Neues auszuprobieren. Hat für den Anfang geklappt, aber ist nachher dann, mit der Zeit ist es dem Sinner einfacher gefallen, im hin und her zu jagen und man merkt, der Demino ist eigentlich ein Defensivkünstler, aber einer von der Offensiv, also wo auch gleichzeitig auch offensiv spielen kann, das macht ihn, glaube ich, genauso interessant auch immer so.
Er spielt das Jahr auch offensiver, als er früher hat, das ist mir wirklich aufgefallen, vielleicht wenn er auch gemerkt hat, er kann das Spiel nicht auf ewig spielen, einfach nur aus der Defensive, mit 30 kannst du nicht mehr so rumrutschen, haben wir auch schon diskutiert.
Ja, es macht auch Spass, immer so zuzuschauen, er hat auch, ich meine, das Spiel gegen den Rublev, oder, einer, der eigentlich nicht viel kennt als seine Waffen, halt voll draufhauen, Ecke für Ecke, also Ecke und die andere Ecke und auch
hin und her. Nicht das Händchen für Stoppball und Volley, meinst
du? Immer sehr, sehr lange Ballwechsel gewesen. Ja, aber auch zum Teil Ballpunkte, die er rausgegraben hat, wo man dann gedacht hat, so, boah, der möchte jetzt den Turniersieg schon gewinnen. Aber genau gleichzeitig auch im Sinne, wo nach dem Train oben, eigentlich gerade am nächsten Turnier, wo er wieder dran ist,
Immer noch hungrig, muss man ihm auch lassen. Ist nicht schlecht, kann ja immer abflachen nach so einem grossen Sieg, dass man dann vielleicht nicht mehr so die Motivation hat, aber es hat nicht so ausgesehen, sondern zack, stark. Die Karottenboys waren auch vor Ort, habe ich gesehen. Haben dann noch gratuliert am Schluss. Herrlich gewesen.
Und auch so für den Deminor eine sehr erfolgreiche Woche war, weil er stoss wieder vor in der Top 10. Das hat aber eine ganz spezielle Folge mit sich.
Ja, wenn er gegen Grigor Dimitrov gewonnen hat und der Taylor Fritz im Finale gekommen ist in Amerika, heisst das, dass dein Liebling, der Stefanos, aus der Top 10 geht. Und der Stefanos, der hat etwas an sich und der hat eine einhändige Rückhand. Und er war der Letzte in der Top 10, der noch eine einhändige Rückhand hatte. Sprich, er ist jetzt aus der Top 10 geht, wenn er auch kein Turnier mehr spielt. Oder jetzt bis vor kurzem nicht gespielt hat. Und es hat es noch nie gegeben in der Geschichte der ATP, dass nicht jemand mit der einhändigen Rückhand in der Top 10 war. Also,
ich kann mir noch vorstellen, dass es früher sogar mehr speziell war, wenn du mit doppelhändiger Rückhand vorne warst. Aber sehr beeindruckend. Also, ich kann es mir wie. Ich weiß nicht, ist es vielleicht doch ein Zeichen, dass langsam so die einhändige Rückhand abgelöst wird von der zweihändigen?
Ich kenne keinen Jungen mit einhändiger Rückhand, wo aufkommt. Also, können wir auch gerne sagen, wenn jemand aufkommt, wo wir nicht auf dem Radar haben,
der unbedingt,
Der Schweizer sein. Aber ich weiß es nicht. Ich habe nichts gesehen, wo mir dort auffällt. Ich habe das Gefühl, der Team ist doch noch etwa der Jüngste mit den Einhändigen. Sonst eben Gasquet, Wawrinka, Dimitrov, all über 30. Ich weiß nicht, wer sonst noch wäre. Ihr könnt uns gerne eines Besseren belehren. Ja. Dann, wenn wir vielleicht gerade vom Alter noch haben, als Abschluss. Ich weiß nicht, ob euch...
Wir kommen fast schon Tränen, ich sage es dir ehrlich. Ja.
Ironie offen. Yeah. Mit 35 ist ein gewisser Tennisspieler unter dem bekannten Namen Lord Gulbis zurückgetreten. Er ist ziemlich lang, mehr als 12 Monate inaktiv gewesen auf der Tennistour. Der Ernest Gulbis ist ein lettischer Verbandspräsident vom Tennisverband, erklärt sich. Und hat den Rücktritt bekannt gegeben. Ich habe noch gesehen, am Challenger in Zug hat er im Finale gespielt gegen den Stricker. Die hat wirklich noch mal richtig Gas gegeben und hat gesagt, er wollte noch mal, aber ja, hat dann die Versprechen nicht gehalten. Sein bestes Ergebnis ist 6-mal ein Titel auf der Tour, auf der ATP auf höchster Stufe gewonnen. Plus hat er 2014 den Vorstoß ins Halbfinale vor Roland Garros geschafft und hat unterwegs auf dem Weg, bis er vom Novak Djokovic geschlagen wurde, im Halbfinale der Thomas Berdych und der Roger Federer geschlagen. Auch etwas, was man dort zuerst hat müssen arbeiten
musste. Und nicht viel könnte behaupten von sich nach einer Tenniskarriere. Ja.
Hat auch viel Sieg gegen meinen Top-10-Spieler. Ist auch in der Top 10 gewesen selber. Und hat jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so Lust gehabt oder andere Prioritäten. Ich komme, glaube ich, auch von einer reicheren Familie, so wie ich gehört habe. Mir hat dann auch mal gesagt, also ein Kollege hat das gesagt, aber dass sein Kollege gesagt hat, eben, das stimmt nicht, er sagt dann auch das Challenger-Turnier vom Flughafen mit dem Helikopter auf Zug gegangen und so, wo du so denkst, ja, ich würde es mir schon noch geben. Ist auch viel, wir sagen ja Lord Gulbis, sind viel in den Spielhallen unterwegs gewesen und sonst Eskapaden gehabt hat.
Ja, Eskapaden, gerade das ist natürlich ein gutes Stichwort, da fand ich auch noch eine Anekdote ein. Wir haben dann auch das Basel gesehen gehabt, damals. Genau, gegen den Gilles Simon hat er gespielt. Das war,
glaube ich, Viertelfinale.
Ja, ich weiß nicht, Achtelfinale. Am nächsten Tag hat der Simon gegen den Federer gespielt. Der Simon hat den gewonnen.
Und nein, der Simon, ja, nicht gegen Federer, aber...
Ja, gegen den Gulbis so. Und ich weiß nicht, das war, glaube ich, der letzte Match für das Abendsession oder so. Keiner mehr in der Halle, niemand mehr Lust gehabt. Dann sind die zwei gekommen. Das ist so, ja, das haben wir genau so ein bisschen das Lustlose und so gehabt. Und er hat sich damals dann noch mit einer Zuschauerin angelegt gehabt.
Wo der Loge gesessen ist.
Genau, das ist auch sehr geblieben, so mit dem Gulbis.
Ich weiss noch, der Chair Umpire so gesagt hat, Ernest, los einfach sein und er weiter drauf ein. Und,
ja, aber er ist halt wahrscheinlich so eine wie so Generation, also eine Kyrios, Publik, so, er braucht das ein bisschen, etwas, was ihn anheizt, etwas, was ihn aufregt, so, dass er überhaupt kann spielen kann, auch wenn es halt dort in Basel hat, halt eben nicht genützt hat gegen den Simo.
Ja. Ich denke, die meisten haben es nicht mitbekommen. Vielleicht haben sie es jetzt gehört, dass er zurückgetreten ist. Ja, hat auch doch einiges erreicht, darf man das so sagen, oder?
Ja, wie du gerade gesagt hast, eben sein Palmarès, den er so gehabt, eben mit einem Djokovic und einem Federer schlagen. Wenn du nur schon das geschafft hast, dann hast du schon ein gutes Ansehen. So. Oder eben Roland Garros Halbfinale.
Ausgekostet hat es sicher nicht, aber es hat ihm ja gelangt, oder? Also,
ja, man hat ja viele Spieler nicht so, oder auch ein Publik momentan, der kostet nicht das aus, was er kann.
Jetzt zwar schon, muss ich sagen. Also,
ja, aber man sieht zwischen denen auch wieder schwache Auftritte, was ihm wie gleich ist. Zum Beispiel eben jetzt Rotterdam die Woche hat er gespielt gegen den Miloš Raonic, ja, der Aufschlagshühn himself. Und er hat auch dort stark aufgeschlagen gehabt und der Publik hat ihn auch ein Gespräch mit den Zuschauern dann so gesucht, im Sinne von so, ja, willst du den Schläger in die Hand nehmen? Ich kann einfach da stehen, das kannst du auch. Wenn er den ersten bringt, bin ich völlig überflüssig da, oder? Ja, das ist sicher, oder ja.
Ja, es war ironisch gewesen auch dann. Ja, einfach viel auch für Aufreger gesorgt. Was mich wundernimmt, ist, was in den nächsten Wochen alles noch für Aufreger kommen. Wir haben gesagt, dass Dan spielt noch in Rio. Das erste Mal in Brasilien anscheinend, hätte ich nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht gedacht, ja. So lange Karriere nie in Brasilien.
First time in Brazil, okay. Und ich dachte, doch, muss stimmen. Und ich bin dann schauen, es war wirklich noch nie dort gewesen. Auf der Challenger-Stufe kommt der Riedi zurück. Spielt in Po in Frankreich ein Turnier. Spielt auch noch Doppel dort. Und dann, was ich noch gespannt bin, ist, wenn der Stricker mal zurückkommt, weil es gibt noch ein Challenger-Turnier in Lugano, wo ein Schweizer mit einer Wildcard letztes Jahr in der Ausgabe bis ins Viertelfinale gekommen ist. Der Rede ist von Mika Brunold. Vielleicht darf er die Bäder auftreten. Aber wer fix im Hauptfeld ist, ist der Leandro Riedi, der Dominik Stricker und der Alex Richard, was mega schön ist. Und ich glaube, die haben eine gute Chance dort, um weit zu kommen. Und wäre sicher cool, wenn der ein oder andere an das Turnier dort geht, weil es ist, wie gesagt, auf Challenger-Stufe auch cool, mal näher an das ganze Geschehen herkommen, dass Tennis, Spitzentennis, muss man ja sagen, auch auf Challenger-Stufe live zu sehen, ist wirklich cool. Es ist viel ein anderer Eindruck, als wenn irgendwo diagonal links im Ecken oben hockst, muss ich sagen. Da bin ich gespannt, was die kommenden Wochen auch bringen, was Lulu Sun noch so in Dubai zeigt. Vielleicht kommt es ja weiter gegen das Ostapenko, um so ein bisschen den Schluss oder mit dem Anfang zu verbinden. Was ist so dein Callout noch so ein bisschen? Oder dein gespanntes Bild für
Ich bin sehr gespannt auf den ersten Auftritt von Stan in Rio, weil er hat in der ersten Runde kein einfaches Los bekommen.
Stimmt.
Er hat
Dias Acosta
bekommen. Er hat gerade jetzt das Turnier von Buenos Aires gewonnen gehabt. Einer, der in Form ist, ja, wird sich zeigen, wie das Spiel ausgeht. Klar, Stan ist nie chancenlos, aber halt. Ja, es ist immer schwer gegen Leute, die in Form sind. Auf das bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, auch gesagt hast von der Lulu Sun, bin ich sehr gespannt. Ja, drücke natürlich beide so die Daumen und ja. Ja.
Haben wir das Glas leer? Ihr hoffentlich auch. Und dann freuen wir uns auf spätestens in 2 Wochen, wenn es wieder heisst, einschalten für Sip & Charge, dein Tennis-Podcast aus der Schweiz. Danke vielmals fürs Zuhören und wir sind auch gespannt auf Feedbacks und dürfen uns immer Verbesserungsvorschläge geben, sind wir sehr dankbar und dann hören wir uns gleich wieder. Tschüss zusammen, macht's gut.
Weiter auf der ATP-Stufe, eben das Sandplatzturnier ist nicht nur in Buenos Aires, wie vorher schon thematisiert wurde, ist gespielt worden, sondern auch in Córdoba. Dort hat ein Qualifikant gewonnen, es waren 2 Qualifikanten im Finale gewesen, auch etwas, was man nicht häufig sieht. Ja.
Habe ich persönlich, wenn ich gerade so reingrätschen darf,
ja.
Das, was ich verfolgt habe oder Welle habe verfolgen, hat mich nicht so amused. Also, ja. Ich habe wirklich keinen Bock gehabt, als ich den Fernseher angeschaltet habe, um das Tennis anzuschauen. Ich weiß es nicht, ob es am Platz gelegen ist, die Bedingungen. Es war mega nass gewesen, glaube ich, noch feucht. Die Plätze sind nicht so, also der Ball sind nicht so gumpet.
Sie haben manchmal relativ früh angefangen zu spielen. Also, ich habe manchmal am Abend reingeschaltet und die haben dann noch zumindest am Nachmittag oder Mittag zum Teil noch. Und dann noch bei diesen Temperaturen in Argentinien gutes Tennis zeigen. Vielleicht auch ein Grund, wieso es nicht so das beste, niveauvollste Turnier war. Ja.
Es hatte keine Zuschauer gehabt. Also ich verstehe es, glaube ich, so der prallen Sonne am Nachmittag jetzt von Argentinien, dann, wenn es doch warm wird, über 35 Grad, hätte ich keinen Bock. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock gehabt, zum Zuschauen.
Es sind auch mehr so argentinisch-spanische Meisterschaften gewesen dort. Da habe ich so das Gefühl gehabt, weil jedes Spiel ist gefühlt ein Argentinier gegen einen Argentinier, ein Spanier gegen einen Spanier oder ein Spanier gegen einen Argentinier gewesen.
Das ist schlussendlich ein Italiener gönnt, oder?
Richtiger Fun-Fact, genau.